Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Hannover 96 spielt 1:1 in Freiburg und die Serie von André Breitenreiter hält. Seit 15 Spielen mit Hannover 96 ungeschlagen. Dass sich das besser anhört, als das Spiel in Freiburg war, darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Und ich freue mich, und das ist, glaube ich, das zweite Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe, Mareile Ide zu begrüßen. Hallo Mareile.
Hallo, ja, und es ist das zweite Mal.
Mareile Ide, unter anderem Antenne Niedersachsen, Tobi Krause, wie immer, 96freunde.de. Hi Tobi.
Hi, guten Abend.
Schön.
Ich freue mich übrigens auch.
Das ist schön. Na ja, super. Ja. Dann sind wir schon mal in einer guten Basis hier. Und nachher ist noch Axel Goldmann zu Gast. Das war mal der Bockcast, den gibt's leider nicht mehr, der Podcast über den FC Köln. Aber jetzt macht er 93, das ist mindestens genauso gut. Und mit Axel spreche ich natürlich über Köln und den verkorksten Saisonstart, ein bisschen über die Europa League und über die Kölner Version von den 50+1 Problemen. Das ist alles noch ein bisschen kleiner, das Problem, sind mehr so 24,9%, um die es geht, aber auch da gibt es aktuell Probleme. Das später, jetzt Freiburg, englische Woche Teil 2. Wir freuen uns alle sehr, endlich wieder Fußball in der englischen Woche. Mareile, wie hast du es verbracht? Du warst nicht in Freiburg, oder?
Nee, ich war nicht in Freiburg, aber ich war vorm Fernseher und habe, glaube, 3 Gläser Weißwein trinken müssen, weil ich es anders nicht ausgehalten hätte. Und damit meine ich nicht, dass ich das Spiel so katastrophal schlecht, sondern einfach sehr nervenaufreibend gefunden habe.
Ja, mir ging es persönlich, am Anfang war ich relativ chillig, aber dann irgendwann merkte ich, dass die Freiburger ja auch ganz gut und dass das vielleicht sogar besser als bei uns. Und dann brauchte ich auch noch ein zweites und ein drittes Bier, damit ich das alles verkraftet habe. Tobi, lass uns auf die Aufstellung gucken. Philippe musste ersetzt werden, wir kennen das Problem. Ja. Und das war ja im Heimspiel gegen den HSV so, dass dafür dann nicht Hübner kam, sondern Bebu und Anton in die Innenverteidigung zurückging. Diesmal hat man es anders versucht. Hübner in die Innenverteidigung, dafür Bebu draußen gelassen. Alles andere hat sich doch Klaus kam für Karaman noch, ne? Das war, ich glaube, die beiden wechseln sich jetzt einfach jedes Spiel ab. Und
fand ich auch schade, ne? Ich bin ja ein Freund, wie ich ja letztes Mal schon sagte von.
Ja, und ich wurde tatsächlich sogar angesprochen eben in diesem Real Life, Tobi, dass wenn du meinen Kumpel Philipp an dieser Stelle schönen Gruß mal triffst, musst du ihm unbedingt erklären, warum Karaman für dich so gut ist und warum du ihn Klaus vorziehst. Du kannst es aber auch gerne jetzt tun.
Ja, ich meine, Felix Klaus hat doch alles gezeigt, warum ich Karaman vorziehen würde. Ich würde es mal kurz abkürzen. Nein, ich finde Felix Klaus, was ich sagte das ja schon, zum Teil sehr überhastet, unruhig am Ball, schließt vorschnell ab und nicht besonders präzise und gut. Und das gefällt mir nicht. Und da finde ich Kenan Karaman mit viel mehr Ruhe, mit Übersicht, mit dem guten Auge für den Mitspieler, nicht mit ganz so viel Dynamik, wenn er über den Flügel kommt, das muss man klar sagen, aber mit einem viel, viel präziseren Abschluss. Und wir dürfen nicht vergessen, er war lange Zeit letztes Jahr unser Topscorer.
Das stimmt. Bevor Hanek rausgefunden hat, wie man Tore schießt. Aber zu dem kommen wir bestimmt im Laufe der Sendung.
Deswegen, ich fand das blöd. Ich habe nur gedacht, na gut, vielleicht kriegt Klaus die extra Portion Motivation in seiner alten Heimat. Aber das war jetzt irgendwie auch nicht so. Der war für mich fast der schlechteste 96er gestern.
Oh. Jetzt graben wir tief. Aber vielleicht können wir das nachher nochmal intensivieren.
Ich wollte nur nicht anfangen, du hast mich nach Klaus gefragt.
Ja. Ich fange jetzt erstmal mit der ersten
Halbzeit. Das war nicht viel besser.
Also. Mit der ersten Halbzeit an, würde ich sagen. Erste Viertelstunde habe ich mir echt schon ein bisschen Sorgen gemacht. Das lief gar nicht so gut an, Mareile. Oder habe ich mich da getäuscht? Ich hatte das Gefühl, wir brauchten so schon bis zur Minute 15, dass wir so was vom Spielchen hatten.
Also, die Sache ist ja die. In Freiburg ist es immer eklig. Und mir war das vorher klar, dass das extrem unangenehm und auch garantiert kein Kantersieg wird. Weil der Freiburger an sich ist ja von Haus aus sehr quirlig, sehr giftig. Und das hat sich gestern auch bestätigt. Deswegen war das für mich erstmal keine Überraschung, dass wir uns da etwas schwer getan haben. Gleichwohl, auch wenn die Abwehr vielleicht nicht ganz so sicher aussah wie zuletzt, hat das im Ergebnis aber doch wieder gereicht, da keine allzu große Gefahr dergestalt sich einstellen zu lassen, dass es 100%ige Chancen am laufenden Band gab.
Nee, das stimmt. Davon gab es nicht so viele. Und ich fand auch, wir haben diese erste Viertelstunde relativ souverän dann überstanden und hatten dann unsere guten 10 Minuten. Ich erinnere mich an einen Kopfball von Füllkrug, den er knapp übers Tor gejagt hat. Und auch so hatten wir irgendwie so ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel. Aber das änderte sich dann tatsächlich auch in der ersten Halbzeit wieder in Richtung oder zugunsten von Freiburg, die in der ersten Halbzeit definitiv die aktivere, die bessere Mannschaft waren. Die hatten diesen Fernschuss von Terrazino, als Schauner dann auf einmal aufgewacht ist. Die hatten
eine sehr starke Parade. Ich weiß nicht, ob das die Szene war oder eine weiter von Schauner. Irgendjemand schrieb bei Twitter, ich weiß nicht mehr, wer es war, den hält Manuel Neuer auch nicht besser.
Wobei, der Franz schießt ihm ins Gesicht, ne? Also,
das war der von Mike Franz.
Ja, aber du musst halt auch da stehen erstmal und dir ins Gesicht schießen lassen. Also, okay. Also ich fand, ich glaube, er kommt da einfach ziemlich gedankenschnell raus und kriegt den halt ins Gesicht. Aber nee, also auf jeden Fall stimmt das, dass Freiburg da ein paar ganz gute Szenen hatte, aber jetzt auch nicht so, dass man suizidgefährdet wird vor Angst.
Nein,
ja, also, das nicht.
Das definitiv nicht. Wie gesagt, Mike Franz, Tobi hat es gerade angesprochen. Das ist aber, Tobi, das ist ein klassischer Schauner, ne? Eins gegen eins, das kann er halt einfach. Und wenn er sich ins Gesicht schießen lässt, ist egal. Ja. Da kommst du nicht dran vorbei.
Nein, der ist ja, da hast du recht. Das ist erstmal, das ist seine Stärke, aber der hat ja auch einen Lauf. Also ich meine, wenn der nicht mit breiter Brust irgendwo aufläuft, wer denn sonst? Also der hat letzte Saison eine ganz, ganz gute Saison gespielt. Er ist jetzt sehr, sehr solide und hält die er halten muss. Den Elfmeter hätte er, glaube ich, auch gehabt, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Aber
glaube ich auch übrigens.
Da kommen wir noch zu. Das heißt, er ist da auch kein Zieler, aber genau das ist dann auch der Nachteil, dass er kein Zieler ist, weil er wirklich fußballerisch wirklich eine Katastrophe ist. Also das, aber das ist okay. Er also ist grundsolide.
Katastrophe.
Ein HSV-Spiel, wo er sich da selbst fast ausspielt, weiß ich nicht. Also wenn er am Ball ist, egal ob er den Ball auf dem rechten oder auf dem linken Fuß hat und ihn dann auch noch wegspielen soll, dann schießt er den irgendwo hin, in Seiten aus oder zum Gegner. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber das hat er, oder das macht er seinem Torwarttrainer gleich. Und der hat sie immerhin zum Pokalhelden geschafft. Also deswegen, da haben wir keine Probleme auf der Position. Und es sagt aber auch schon einiges, den angeschlagenen Schauner dem Esser vorzuziehen. Das fand ich aller Bonheur bemerkenswert. Also das hätte ich so nicht erwartet.
Mareile, Schauner, hast du das erwartet, dass er so eine überzeugende Saison spielt? Es gab ja am Anfang der Saison tatsächlich Diskussionspotenzial zu dem Thema.
Ja, ich habe aber in der ersten Folge, die ich hier bestreiten durfte, in diesem schönen Podcast, aber auch schon gesagt, dass ich Schauner einfach von der Aura her so gut finde, dass das für mich vielleicht gewisse fußballerische Vorteile bei Esser wettmacht. Und das sind, glaube ich, auch ja vielleicht so psychologische Gründe dafür, warum er vielleicht auch in 1-1-Situationen so gut ist. Weil ich glaube, als Stürmer, wenn du auf den zuläufst, hast du nicht mehr so richtig Bock. Und das kommt ihm sicherlich auch zugute. Ich denke, dass wir, was wir witzigerweise auch vor dem ersten Saisonspiel gegen Mainz diskutiert haben, ob unsere Abwehr zu schlecht ist, dass gerade die Abwehr, glaube ich, ihm das abnimmt, was er fußballerisch nicht so drauf hat. Ich glaube, deswegen kommt das auch nicht so zum Tragen, dass da vielleicht bei ihm die Technik im Fuß nicht so ausgeprägt ist. Also ich bin mit ihm total zufrieden. Ich finde, der hat eine super Ausstrahlung, der ist in den 1-1-Situationen gut. Manchmal ein bisschen Probleme bei Flanken hier und da, aber an sich bin ich mit Chauny total happy.
Chauny und die Haare saßen, nachdem er den Ball ins Gesicht gekriegt hat, wie eine Eins. Ich war begeistert danach in der Nahaufnahme. Ja. Also da muss ich mal mit ihm reden, welches Haarmittel da seinen Job getan hat.
Irgendwer muss ja Edgar Pripp ersetzen, weißt
du? Ja, die haben sich vermutlich abgesprochen vorher.
Vielleicht.
Also erste Halbzeit war jetzt insgesamt nicht so berauschend. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Zweite Halbzeit nahm dann tatsächlich ein bisschen Fahrt auf. Nein, ich stelle das als Frage. Lag das auch daran, dass Bebu für Hübner kam und man die alte Geschichte gemacht hat, Tobi, Anton wieder in die Innenverteidigung zu ziehen?
Dass Bebu kam, das lag sicherlich, oder dass unser Offensivspiel besser wurde, lag meines Erachtens sehr an Inas Bebu. Ich fand, dass er für Belebung gesorgt hat, den kriegst du halt schlecht zu fassen. Wenn der in Tritt kommt und dann den Ball sich vorlegt, am Gegenspieler vorbeirennt, den musst du dann erstmal stoppen. Also das fand ich gut. Er hat mir auch ganz gut gefallen. Jetzt nicht so gut wie gegen den HSV. Da hatte er bessere Szenen, aber grundsätzlich finde ich, hat er für Belebung gesorgt und das hat man deutlich gemerkt, ja. Wobei es ja erstmal, ja, spielerisch wurde es nicht besser. Also ich fand, der 90er hat ein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Das möchte ich mal sagen. Und wir hatten wirklich nicht viel, was fußballerisch toll war, aber gefährlich wurde es dann meines Erachtens vor allem, wenn Bibu den Ball hatte.
Wenn Bibu den Ball hatte. Wo er ihn nicht hatte, war in der 54. Minute. Und da sind wir bei Waldi Anton, der hier zu Recht häufig gelobt wird. Da, Mareile, sah aber irgendwie ein bisschen aus wie einer, der noch ein bisschen was lernen muss. Das ist halt doch so der Klassiker. Der Stürmer legt sich den Ball an deinem Fuß vorbei, du stellst das Bein raus und er nimmt es einfach mit und kriegt den Elfmeter. Ärgerlich, oder?
Das war ärgerlich, aber ich denke, dass man diese eine Szene eine schlechte Szene unter sehr, sehr vielen extrem guten Szenen Waldemar verzeihen kann, zumal das ja nun auch im Endeffekt keine Auswirkungen hatte.
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, das habe ich selber nicht so genau gesehen. Also ich fand, dass es relativ klare Angelegenheit war. Vielleicht ist die Angelegenheit nicht mehr so klar, wenn es tatsächlich eine Schwalbe war. Ich habe das nicht gesehen, deswegen kann ich es jetzt auch nicht beurteilen. Aber ich denke,
Er hat ihn nicht berührt. Das kann man in der Zeitlupe deutlich sehen. Von daher natürlich.
Da war ich schon besoffen.
Drei Gläser Wein reichen da. Das muss man auch. Ja. Das ist interessant, ja. Aber nein.
Als nur seltene Trinkerin reicht das. Nee, aber den Fehler, also das macht er halt auch nicht nochmal, ne? Also das hat er jetzt einmal gemacht und das passiert ihm auch nicht nochmal.
Das hoffe ich. Also Tobi, ich meine, er hat ihn schon irgendwie berührt, also,
Für mich sah es aus, als hätte ihn nicht berührt, aber trotzdem pfeift man den, ist okay.
Ja.
Also ich will mich da jetzt auch nicht drüber aufregen und das ist auch wenn er drin gewesen wäre, würde ich es nicht tun. Ich finde, er trifft ihn halt nicht, aber trotzdem, ich meine, er stellt sich da nicht schlau an. Ich denke auch, das wird er nicht nochmal machen und er hatte so viele gute Szenen, er hat da viel für Ordnung gesorgt, er gefällt mir immer besser. Und da will ich überhaupt nichts Negatives sagen.
Also alleine, was er da im Spiel gegen Schalke abgerissen hat, das war ja ein taktischer oder strategischer Kniff von Breitenreiter, die Rolle, die er da Anton zugewiesen hat und wie konsequent und gut er das gemacht hat, war wirklich aller Ehren wert dafür, dass der Junge vor nicht allzu langer Zeit noch in der Junioren-Bundesliga rumgelaufen ist.
Definitiv. Wir wollen auch das jetzt hier nicht in eine Kritik von Waldemar Anton ausarten lassen. Das ist auch gar niemandes Ziel. Alles gut, war ein guter Auftritt. Das war halt ärgerlich. Wie Mareile gesagt hat, es ist ja nichts passiert. Niederlechner hat sich den Ball von Schauner ums Eck gucken lassen. Ob er den Torwart den gekrischt hätte, das weiß ich nur nicht. Aber
er war in der Ecke, der kam ja auch auf seine Höhe. Also der hätte ja locker rausgeholt.
Also auf jeden Fall hat...
Ja, und das wollte ich auch noch mal ganz kurz anmerken. Das war, da gebe ich Tobi vollkommen recht. Und ich habe auch die Elfmeterszenen, die zwei, die Zieler jetzt in dieser Saison hatte, gesehen. Und da denke ich mir, weißt du, also das ist halt dann irgendwie auch Banane, wenn du 22 Elfmeter irgendwie auf den Kasten kriegst und nicht einen davon hältst. Das hat mich bei dem immer genervt.
Ja, das ist in der Tat. Aber es stimmt ja nicht ganz. Ja. Er hat ja gegen Diego und gegen Eto, das waren keine Elfmeter schießen, Elfmeter, sondern Elfmeter aus dem Spiel. Und da hat er zwei zumindest auch am Tor vorbeigeguckt oder an die Latte geguckt. Aber trotzdem die Quote natürlich von Zieler eine Katastrophe, von Schauner jetzt in Hannover zumindest gar nicht so verkehrt. Danach, ja, also Tobi, versuch mir das zu erklären, was danach so war. Ich hatte das Gefühl, wir sind ein bisschen besser reingekommen. Hast du das auch so gesehen?
Ja, das habe ich so gesehen. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen so einen kleinen Knacks im Freiburger Spiel gegeben hat. Ich fand, dass wir danach so ein bisschen das Heft des Handelns auch in die Hand genommen haben und dass wir, also ich habe mich übrigens sehr geärgert über die Kommentare des Reporters. Vor allem die Zahlen, die er da so genannt hat, wenn ich jetzt nach dem Spiel Statistiken lese, ich hörte immer nur von der unglaublichen Zweikampfstärke der Freiburger und wie die Zahlen nach dem Spiel sagen jetzt ein bisschen was anderes, aber das hast du nicht gefragt. Ja, ich fand, wir waren dann besser in der Partie. Freiburg hat das, glaube ich, nicht so gut verdaut, diesen verschossenen Elfmeter. Und ich möchte jetzt beinahe sagen, folgerichtig gehen wir dann auch in Führung von einem Spieler, der bis dahin auch ja wirklich total abgemeldet war. Also Martin Harnik hat man wirklich wenig gesehen.
Da möchte ich mal ganz kurz eine Statistik einfach nur aus Klugscheißergründen einwerfen. Bitte. Martin Harnik hat gestern fast 60% seiner Zweikämpfe als Stürmer gewonnen, was ein absolut großartiger Wert ist. Und das waren auch nicht 3 Zweikämpfe.
Wollte ich
nur mal sagen. Nee, das waren tatsächlich 22, die er gewonnen hat.
Ui, das ist ja dann schon eine beachtliche Zahl. Gut.
Ja, wollte ich nur mal kurz eingeworfen haben zum Thema.
Ja, das ist richtig.
Ja,
das ist wichtig, weil also, ich habe ihn tatsächlich wenig wahrgenommen. Das muss ich leider ehrlich sagen. Und habe mich dann, lass mich da aber gerne das Bessere belehren, weil das sind natürlich super Zahlen, die dann zeigen, wie wichtig er dann doch ist. Auch wenn man ihn jetzt nicht so richtig wahrnimmt als am Spielteilnehmenden und da Impulse setzenden, aber wenn er wichtige Zweikämpfe gewinnt, ist das natürlich genauso entscheidend.
Niederlechner im Vergleich 28.
Noch, entschuldige. Ganz kurz nochmal, ja, eben, wenn wir schon bei den Zweikämpfen sind, möchte ich auch nochmal Ilas Bebou nochmal positiv hervorheben. Ich habe mir das mal angeschaut. Bei jetzt über die ja noch kurze Saison gesehen, ist er, was die Zweikampfquote anbetrifft, auf Platz 20 aller Bundesligaspieler und als einziger Stürmer auf der ersten Seite dieser Statistik mit über 3 Spiele, die er, wenn ich in Gänze absolviert hat, 64,71% gewonnener Zweikämpfe, was für einen Angreifer auch wirklich sehr, sehr gut ist.
Sehr, sehr gut war auch diese Kombination, wie gesagt, von Schmiedebach, ich möchte es an dieser Stelle erwähnen, auf Ostscholek, auf Füllkrug, dann zu Harnik. Harnik hat hinterher irgendwas gesagt, so läuft das, wenn man gut eingespielt ist und weiß, was der Mitspieler macht. Es passte wirklich haargenau und dann waren es Harniks Zehenspitzen. Gefühlt so ein bisschen ein typisches 96-Tor-Mareile, oder? Also diese Saison natürlich nur. Oder täuscht das? Ist so spielen wir Tore raus.
Naja, halt so reingewichst, das Ganze, genau. Weißt du? Also es ist jetzt alles kein traumhafter, tiki-taka-artiger Fußball, sondern das sind halt erarbeitete Tore. Und das finde ich manchmal fast schöner als irgendwas, was jetzt wunderhübsch ist. Also das war von Füllkrug, den ich übrigens auch deutlich präsenter empfunden habe als zuletzt, war das gut gemacht, über den Flügel erstaunlicherweise. Und ich fand auch, da du jetzt gerade Schmiedebach erwähnt hast, der hatte auch einige gute Szenen, die was so Pässe anbetrifft. Das war jetzt auch nicht sehr auffällig, aber mir ist es aufgefallen. Also insgesamt war das aber trotzdem schön über den Flügel gespielt. Und Harnik ist natürlich ist der Wahnsinn. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass er in der Bundesliga nahtlos anknüpft an das, was er in der zweiten Liga Schönes für uns gemacht hat, nämlich laufen, Tore schießen.
Ja, in der Tat. Also habe ich auch nicht so mit gerechnet, aber wir nehmen das natürlich gerne mit und freuen uns über jedes Tor, was da noch kommt. Leider kamen dann auch Herr Kent, der nur, wenn er in die Bundesliga wechselt, nach Hannover wechselt, und Herr Pedersen in das Spiel. Und das Ganze
lieben Gruß an Horst Held hier auch mal an der Stelle. Der hat es ja auch nicht so leicht im Moment, nicht? Freut er sich über den lieben Gruß.
Oh, da sprechen wir auch noch gleich drüber, wie schwer es Horst Held hat. Aber da kommen wir gleich zu. Scheiße, ne? Also jetzt.
Ja, verdient aber scheiße.
Genau, verdient aber scheiße. Ja. Wenn es nach 83 Minuten 1-0 steht, dann willst du irgendwie auch, dass das Ding nach Hause geschaukelt wird und du es nicht mehr unentschieden spielst oder noch Schlimmeres. Da hat aber irgendwie einer gepennt, Tobi, oder? Also, oder hat
Mareile keine... war in der Küche, deswegen, das haben wir doch geklärt gestern.
Ja, genau. Ich habe ja bei allen Standardsituationen der Freiburger tatsächlich gebrüllt, wird nichts, ihr Lappen. Und das hat auch relativ lange funktioniert. Und dann bin ich schon fast siegessicher in die Küche gegangen und dann... Ja,
ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen. Ich habe vor der Ecke gesagt, oh, das wird bestimmt Kent auf Pedersen und dann das 1-1. Dann hatte Kent noch schnell die Eckfahne wieder verlassen und jemand anderen schießen lassen. Gut, so ist es.
War aber eine schöne Variante.
Ja.
Und wir waren da am langen Pfosten echt blank.
Ja.
Wenn dann der Ostscholek noch nach hinten rennen muss, kommt er auch ins Kopfballduell nicht. Also das war halt gut einstudiert, haben so gut ausgeführt. Wir sahen ein bisschen blöd aus im langen Pfosten, wie gesagt, blank. Ja, und dann steht es 1-1.
Und für
ist einfach durchgelaufen am Ende. Ja. Ne? Das, ohne dass den irgendjemand auf dem Zettel hat, hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber irgendeiner von unseren Spielern, ich glaube tatsächlich Schauner war es, der hinterher gesagt hat, das war halt eine perfekte Variante. I don't know, wie das dann tatsächlich ist, wenn du dann da stehst. Weißt du, also...
Es ging vermutlich ziemlich flott. Und jetzt müssen wir dann auch unseren Freiburger Zuhörern irgendwie so ein bisschen was Gutes tun und sagen, es war verdient. Tobi hat es gerade angedeutet.
Ja.
Es war auf jeden Fall verdient. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wäre es irgendwie so gewesen, dass man sich so ein klitzekleines bisschen dafür schämen müsste. Aber nur ein klitzekleines bisschen.
Nee, dann wären wir Meister geworden.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn das Spiel gewinnt, wird Meister.
Wahrscheinlich.
Aber früher hätten wir solche Spiele verloren.
Ja, natürlich. Da hätten wir noch 2-1 gekriegt. Ja. Das stimmt.
Also das war schon trotzdem ärgerlich. Ne? Ich habe mich echt geärgert. Ich war hinterher nicht glücklich. Also muss ich sagen.
Ja, ich verstehe.
Weil es auch spielerisch schlecht war. Also ja. weil es im Vergleich auch vor allem zum Schalke-Spiel, das ja Mareile auch schon gesprochen hat, war es halt deutlich schlechter. Und das ist halt schade.
Aber Tobi, ja. Freiburg unterschätzt sie nicht. Die haben das letzte Mal am 1.4. zu Hause verloren gegen Bremen 5-2. Kann man sich auch gar nicht vorstellen. Das war die Bremer in der Rückrunde. Das war irgendwie eine ganz besondere Bremer Mannschaft. Seitdem haben die zu Hause, diese Saison haben wir ja gesehen, gegen Dortmund. Letzte Saison waren dann noch Ingolstadt, Schalke, Leverkusen und Mainz dabei. Haben die nie verloren. Also von daher, es ist jetzt kein Selbstläufer.
Die sind doch Siebter geworden
letzte Saison, oder? Die sind ja auch wirklich schlecht in die Saison reingekommen. Und ich finde halt einfach, dass wir auswärts schlechter spielen. Wir haben in Mainz schon nicht gut gespielt, da haben wir dann noch gewonnen. Gegen Wolfsburg war das jetzt auch nicht überragend. Ich will jetzt auch gar nicht, weiß ich nicht, irgendwelche großen Erwartungen schüren oder so tun, als ob ich große Erwartungen hätte. Mir fällt halt nur auf, dass wir zu Hause deutlich besser auftreten als auswärts. Und das war in der letzten Saison ja ähnlich. Und das ist auch nicht weiter dramatisch, wir punkten ja trotzdem. Das ist alles in Ordnung.
Das ist ja wahrscheinlich bei fast jeder Mannschaft so.
Ja, auch nicht verkehrt. Aber andere Mannschaften sind mir egal. Mir geht es immer nur um 96. Und da fällt mir halt auf, dass das gestern nicht gut aufgegangen ist. Also die Freiburger kamen viel besser ins Spiel rein zu Beginn, das haben wir ja schon gesagt. Und da hat mir so ein bisschen auch so gefehlt, dass man vernünftig darauf reagiert hat. Das hat er sonst, macht das Breitenreiter exzellent. Und in dem Spiel hat es mal nicht alles gegriffen.
Nee, gut, aber wir haben ein Gegentor gekriegt.
Ja, ist ja nicht schlimm. Alles gut.
Also das ist, wir haben aus dem Spiel heraus, diesen 5 Bundesligaspielen nicht ein Tor gekriegt.
Genau, und das
möchte ich mal anmerken.
Aber gestern schon mit Glück. Also gestern schon ein bisschen mit Glück.
Ja, vielleicht, brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Ohne das geht's ja nun auch nicht. Aber ich finde das wirklich erstaunlich. Also wenn du dir mal überlegst, was da im Vorfeld der Saison von den ganzen schlauen Experten so über Hannover 96 gesagt worden ist. Und jetzt sitzen sie da alle mit einem langen Gesicht und wissen auch nicht so richtig, wie das jetzt zusammengeht, dass die defensiv so stabil sind und vorne eigentlich immer ihre Bude machen. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder dabei zu kritteln auf einem Niveau, dass wir uns vor 5 Wochen gar nicht hätten vorstellen können, dass wir darüber reden. Ja.
Stimmt.
Nur zum Vergleich dazu.
Insbesondere du, Tobi, der ja erstmal schöne Niederlage in Mainz prognostiziert hat und Tabellenplatz 17 oder was war das?
Ja, völlig richtig. Du hast völlig recht. Ja. Ich musste auch wieder zurück hin, glaube ich, dann läuft's besser.
Nur kurz zum Vergleich. Ich habe bei den Sportwettenanbietern geguckt. Vor der Saison hat Hannover auf Abstieg eine Quote von 2,37. Das heißt, du setzt einen Zehner, kriegst 23,70 Euro zurück. Inzwischen liegt die bei 21. Wenn du jetzt einen Zehner setzt, kriegst du 210 Euro zurück. Das nur mal als Vergleich, wie schnell sich alles in 5 unfassbaren Spielen ändern kann. Das ist der Wahnsinn. Das ist der nackte Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so viel Geld bringt. Da können wir noch reich werden mit.
Ja.
Also jetzt muss ich meine Wette platzieren, sagst du.
Platz 17. Es ist tatsächlich wahrscheinlicher, dass wir unter die Top 4 kommen, als dass wir absteigen. Ja, jetzt wird's absurd. So, wir machen kurze Pause und dann sprechen wir über Horst Held und über die Saison und über ach weiß der Geier was alles.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wenn ihr wüsstet, was wir gerade im Off alles diskutiert haben, das ist so schade, dass das nicht mitgeschnitten wurde. Tobi und Mareile, ja, fast schon euphorisch, also möchte ich mal sagen. Mareile hat, und das auch völlig zu Recht, erwähnt, dass sie vor der Saison gesagt hat, dass wir Siebter werden. Manch anderer sprach ja von Platz 17, aber wir wollen jetzt
haben wir es noch einmal gehört.
jetzt wollen wir nicht die ganzen Details hier durchkauen, was die Leute vor der Saison getippt haben. Aber ich würde gerne mal tatsächlich auf den Saisonstart gucken. Tobi, 11 Punkte nach 5 Spielen, bester Saisonstart aller Zeiten von Hannover 96. Selbst in den beiden Europapokaljahren 10-11 und 11-12 hatte man nach 5 Spielen 10 beziehungsweise sogar nur 8 Punkte. Stand auf Platz 4. Und wir hatten
jeweils schon eine Klatsche drin, die relativ schnell kam, auch relativ deutlich, wo wir da verloren haben. Also zumindest in dem grandiosen Platz 4, ja, da hatten wir, glaube ich, relativ schnell Hoffenheim und haben da ganz böse auf den Sack gekriegt. Verzeihen wir diesen Ausdruck. Und wir präsentieren uns jetzt deutlich stabiler, deutlich besser. Unser Trainer hat einen klaren Plan, hat einen Matchplan für jeden Gegner neu, kann auch während des Spiels auf Gegebenheiten reagieren, kann seine Taktik verändern und ich meine, diese Idee im Kopf zu haben, ist das eine, aber seinen Spielern das im Training auch so zu vermitteln, dass sie das umsetzen können, das ist das nächste. Daran ist dann zum Beispiel ein Mirko Slomka gescheitert, lass es mich doch so deutlich sagen, und da macht ein André Breitenreiter. Ja, die anderen Dinge sind ja hinlänglich bekannt. Ja. Aber ich fand das Wort Scheitern an der Stelle interessant und wichtig, weil er ja gerne noch verklärt wird von einigen da draußen. Und das ist unnötig. Das Menschliche ist sowieso völlig daneben. Daran ist er aber mitgescheitert, eine Taktik zu entwickeln, die dann auch mehr ist als Ball erobern und schnell nach vorne. Und da haben wir jetzt einen Trainer, der das ganz anders macht und der verschiedene Grundsysteme, verschiedene Strukturen in seiner Mannschaft aufbauen kann, reagieren kann, seine Mannschaft zieht das voll mit und das funktioniert. Das finde ich beeindruckend. Wie gesagt, gestern ein bisschen schlechter, aber alles nicht dramatisch. Wir haben ja nicht verloren. Und ich weiß gar nicht, wo das noch hinführen kann. Mir fallen wenig Gründe ein, warum wir damit aufhören sollten.
Mareile, wo führt das noch hin?
Auf Platz 7. Ich denke, dass das Spiel gegen Köln am Sonntag, das wird schon sehr interessant werden. Das ist bis vor nicht allzu langer Zeit so ein Klassiker gewesen, den wir dann vergeigt hätten zu Hause. 0-1 oder sowas Blödes. Und wenn sie hinbekommen, diese ja auch nicht ohne Dramatik auskommende Kölner Situation aktuell, wenn sie das hinkriegen, dieses Spiel zu gewinnen, dann denke ich, wird sicherlich zwischendurch irgendwann auch mal eine Niederlage, vielleicht auch mal eine deutliche Niederlage dazwischen sein. Aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft so gefestigt ist, dass sie das auch nicht umhaut. Also dass sie nicht durch irgendeine Pleite dann in irgendeinen Strudel gerät, der dann diesen schönen Saisonstart uns kaputt macht. Also ich glaube, dass das auch nicht nur, weißt du, es wird ja schnell mal gesagt, so ja, Euphorie getragen und so weiter. Nee, das ist nicht einer Euphorie geschuldet, was wir hier gerade erleben, sondern das ist einem Konzept und unterkühlter Strategie geschuldet, was Hannover 96 spielt und dass die Mannschaft auch dazu in der Lage ist, eben innerhalb eines Spiels unterschiedliche Strategien von jetzt auf gleich umzusetzen und das eben auch mit einer Konzentration und Konsequenz, die ich bei einer Mannschaft von Hannover 96 lange nicht gesehen habe.
Und das macht es nachhaltiger. Und deswegen ist Euphorie hin oder her gar nicht das Thema, da hast du völlig recht, sondern das ist ein Konzept, das dahinter steht und das greift. Und mich würde auch nicht wundern, wenn man sich die Paarung mal am nächsten Spieltag anguckt. Gut, Bayern wird wahrscheinlich in Wolfsburg gewinnen, aber jetzt lass doch Schalke gegen Hoffenheim gewinnen und lass Gladbach in Dortmund gewinnen. Ich meine, wir gewinnen ja sowieso, sind wir wenigstens Zweiter. Auch das ist doch eine schöne Sache.
Also, falls ich das anhörte, als wenn ich irgendwas verschluckt habe, ja, ich habe mich kurz verschluckt.
Ja, du. Nein, also, aber gegen Köln zu Hause, bitte dich, jetzt hör mal auf.
Also, nee. Also Köln hat ein Tor geschossen, hat 13 Gegentore gekriegt.
Also das wird doch Krieg, bitte. Da können wir wir wollen einen Punkt holen.
Also was wir auf...
Übrigens hat Schmadtke auch mal einen schönen Satz gesagt. Schmadtke hat gesagt, wir können den Leuten nicht erzählen, kommt alle ins Stadion, wir wollen Zehnter werden. Ja, das nur mal am Rande. Aber 96 hat die zweitbeste Abwehr nach Dortmund. Die haben noch gar keinen gekriegt, wir haben zwei gekriegt. Köln schießt keine Tore. Die haben ihren Top-Stürmer-Abgang, glaube ich, noch nicht entweder auf dem Gleis oder nicht adäquat ersetzt, keine Ahnung. Und die haben natürlich so eine, ich meine, der Kölner neigt ja auch, wo auf der einen Seite zur Euphorie neigt, neigt er auf der anderen Seite zu Tal der Tränen. Und den kannst du natürlich jetzt nochmal richtig in den Bauch treten.
Ja,
musst du dann aber auch machen, ne?
Das werden wir auch, Und wir hätten unter Slomka so ein Spiel verloren und wir werden unter Breitenreiter so ein Spiel gewinnen. Wir werden nicht 4-0, wir werden nicht 5-0 gewinnen. Aber 1-2-0, 3-0, 2-0. Ich werde anders tippen.
Ihr müsst doch noch gar nicht tippen, die Sendung ist doch noch lange nicht vorbei.
Ich werde doch auch anders tippen, aber es wird so ein 2-0 und 96 wird sich da oben festsetzen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Warum auch nicht? Also wir können uns doch nicht hinstellen und können jetzt sagen, komm Köln, oh, wir sind Aufsteiger, ach Gott, nee, das schaffen wir nicht. Natürlich schaffen wir das. Die sind komplett verunsichert, denen geht der Hintern auf Grundeis, da brennt der Baum. Wenn wir nicht jetzt die schlagen, dann schlagen wir sie nie.
Mareile hat es ganz richtig gesagt, Mareile hat völlig richtig erwähnt. Also im Normalfall verliert Hannover so ein Spiel.
Ja.
Und
aber soll ich dir sagen, warum wir es nicht verlieren? Weil wir hatten ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder zwischendurch kurz die Möglichkeit, einfach mal so Tabellenführer kurz zu sein für einen gewissen Zeitraum.
Genau.
Wir haben diese Chancen immer liegen lassen. Und weil das die Mannschaft diesmal nicht getan hat, Und den Hamburger SV, der jetzt auch nicht stark war, aber trotzdem, den musste er halt auch dann erstmal 2-0, ne? Vom Platz aus, wieder vom Platz schicken. Und das werden die hinkriegen. Die werden es hinkriegen, weil das ist einfach auch so sensationell, wie gut diese Truppe intern menschlich funktioniert. Das ist halt echt, ich glaube nicht, dass es ein Team in der Bundesliga gibt, das derart geschlossen ist.
Und wenn wir das schaffen sollten, dann hat Tobi gerade rausgefunden, hätten wir 14 Punkte, also das war jetzt nicht die große Meisterleistung, sondern die Meisterleistung war, dass wir im Abstiegsjahr nach der Hinrunde 14 Punkte hatten. Das hätten wir jetzt nach 6 Spielen. Also das wäre ja schon fast ein Träumchen in Bund, wenn man das...
Ich hatte gestern schon Tabellenausschnitte als Tweet vorbereitet, das sind zwar nur 13 gewesen, aber trotzdem... ich finde das beachtlich, was wir da momentan hinlegen.
Auf jeden Fall. Schau mal, wir müssen nur noch 26 holen dann. Das ist ja eigentlich
das Tolle. Abstiegskampf hat ja nichts zu tun, da bin ich ganz sicher.
Auch wenn ich das denn
gesagt habe. Ja, wir holen die auch. Und was machen wir dann? Dann sagen wir...
Dann gucken wir mal.
Das wird schneller gehen, als wir denken.
Ich bin, glaube ich, hier der Spielverderber in der Runde und muss immer sagen, oh, ob das alles schon so weit ist. Aber gut.
Aber Schauber, ich muss da noch mal kurz einwerfen, das sage ich ja auch jetzt in den letzten 2-3 Jahren immer mal wieder, das, was unsere Mitstreiter in der Liga, in der Europa League abliefern, ist ja nun auch nicht berühmt. Und das hat halt 96 schon ein bisschen geiler gemacht irgendwie. Also die fehlen halt einfach. Die müssen. Das ist natürlich jetzt völlig absurd. Ich meine, dann kann ich auch gleich zum HSV konvertieren, wenn ich jetzt anfange, vom Europapokal zu reden.
Ja, warum? Nein, aber, das ist nicht absurd.
Aber es wäre aber einfach schön, also auch die Europapokalsaison, die dann, glaube ich, gegen Anschi zu Ende war, Machatschkala zu Hause an einem kalten Wintertag, aber trotzdem waren da geile Spiele dabei, auch die Duelle mit Atletico. Na, das hätten wir auch nicht notwendigerweise verlieren müssen in Madrid. Ich erinnere an den Kopfball von Diouf, der, glaube ich, ganz knapp drüber ging. Aber das waren halt einfach begeisternde Auftritte, die auch Fußball-Deutschland, glaube ich, insgesamt viel Spaß gemacht haben. Und das habe ich jetzt zuletzt in der Europa League, bis auf dieses eine Spiel von Gladbach, wenn das in der Europa League war, ich glaube ja, so auch nicht mehr gesehen, dass da irgendeine Mannschaft wirklich einfach mal richtig was gerissen hat, was euphorisiert.
Und schau mal, so absurd ist es gar nicht, denn Freiburg war letztes Jahr auch Aufsteiger.
Ja,
dass die jetzt natürlich dann, ja, wie soll man das sagen?
Die haben jetzt auch
gescheitert sind. Aber ich meine, aber trotzdem, also letzten Endes, das ist nicht abwegig. Und warum sollen wir nicht auch so eine Rolle dieses Jahr spielen?
Es ist schlimm mit euch. Es ist wirklich schlimm mit euch und eurer Euphorie. Jetzt glaube ich auch schon an den Hokuspokus. Lasst uns doch erstmal gegen Köln 3-0 verlieren und dann gucken wir weiter.
So. Ja, aber pass auf, wenn wir gegen Köln 3-0 verlieren, dann lebst du einen Abend auf meine Kosten.
Oh.
Das werden wir nicht
tun. Aber nicht den Sonntagabend, da muss ich ganz
nach
Hause, da gibt's nämlich...
Ein Abend deiner Wahl lebst du da auf meine Kosten.
Da gibt's
wenn nämlich... wir gegen Köln 3-0 verlieren sollten.
Okay.
Vielleicht ist ja morgen auch Fantreffen, vielleicht kommt ja was Produktives morgen, oder? Vielleicht kommt ja was Produktives bei raus, dass wir vielleicht eine gute Stimmung im Stadion haben, die dann die Mannschaft zu einem 4-0 gegen Köln trägt oder sowas.
Und damit hat Mareile schon die Überleitung hingekriegt zu den vielleicht nicht ganz so glücklichen Themen. Ich wollte gar nicht groß über dieses Fantreffen sprechen, sondern lediglich darüber informieren, dass es stattfindet und zwar morgen. Wo es stattfindet, findet ihr über die üblichen Kanäle. Ich glaube, die Rote Kurve hat es vor wenigen Minuten gepostet. Ich habe es ehrlich gesagt nicht mitgeschrieben, wo es ist.
Fahrenheide,
Völlig richtig. Ja, könnt ihr mir auf die
Spur helfen? Jugendzentrum Camp in Fahrenheide in der Peterstrasse Allee 5, morgen 19 Uhr.
Genau, Jugendzentrum Camp in Fahrenheide, Linie... Haltestelle Papenwinkel, Linie 2. Also, wer Interesse hat, kann sich da sicherlich hinbewegen und mitsprechen. Aber darüber wollte ich gar nicht so viel sprechen. Ich wollte über was anderes sprechen. Heute ist Donnerstag, heute kommt der neue Kicker raus. Und der neue Kicker hat in der heutigen Ausgabe geschrieben, dass die Fantastischen Vier in Hannover gar nicht mehr so fantastisch gelaunt sind im Moment. Wer sind die Fantastischen Vier? Konkret Horst Held, André Breitenreiter, der sportliche Leiter Gerhard Zuber und Martin Andermatt. Denn, und jetzt kommen die Zitate von Horst Held, Horst Held hat gesagt, wir müssen mal schauen, wie tragfähig die Konstruktion ist. Und damit meint er diese Vierer-Gespann-Geschichte. Er hat das dann so ein bisschen relativiert. Fakt ist, dass wir uns unterm Strich für die Saison gut aufgestellt haben. Der Kicker hat dann nicht als Zitat, sondern als Ergänzung gesagt, trotz Andermatt und dessen Einflussnahme. Und da sind wir dann beim entscheidenden Teil in dieser Geschichte. Martin Andermatt soll, so war der Artikel zumindest gebaut, zu viel mitsprechen. Und Kind wollte,
ich habe so gelesen, dass Horst Held erzürnt darüber war, dass wohl Martin Kind Andermatt noch mehr Befugnisse einräumen will. Unterm Strich hätte dann halt Martin Kind mal wieder Schuld. Ich glaube, das schmeckt Hotte nicht so richtig.
Genau, das war nämlich
der Plan. Verständlich. Ich meine, der war Geschäftsführer bei Schalke. Also, ne, das ist ja keine Kegeltruppe.
Aber auch da wird er einen Aufsichtsrat gehabt haben.
Bitte?
Auch da wird er einen Aufsichtsrat gehabt haben, auf
Schalke. Ja, aber das ist natürlich völlig richtig. Es ist dennoch was anderes hier, bei dem kleinen Verein Hannover 96, der kleine Sportdirektor zu sein, der sich jeden Schritt von den Martins absegnen lassen muss. Das ist dann nochmal eine andere Qualität, glaube ich. Und wir kennen ja die Geschichte mit Robin van Persie. Weiß ich natürlich nicht, wer da sein Veto eingelegt hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich für meinen Teil hätte mich über einen Robin van Persie gefreut, und die Ruud van Nistelrooy-Geschichte in Hamburg oder die Raoul-Geschichte auf Schalke hat gezeigt, dass sowas funktionieren kann, und das wäre nochmal eine Nummer gewesen.
Lass mich kurz noch zu Ende bringen. Ja, genau. Kind wollte Andermatt noch mehr Befugnisse geben, also man darf ja nicht vergessen, der ist Aufsichtsrat, Mitglied für Abteilung Sport, und diese Befugnisse, die Andermatt kriegen sollte, beschwor nach Kicker-Informationen den großen Knall herauf und weckte bei Held dem Vernehmen nach Rücktrittsgedanken. Und ich muss sagen, als ich das heute Morgen gelesen habe, naja, ich will nicht sagen, es lief mir schon so ein bisschen kalt den Rücken runter, aber das wäre irgendwie schon in Richtung das Schlimmste, was ich mir aktuell vorstellen könnte rund um Hannover, Mareile.
Ja.
Sehe ich das zu eng oder
Nein. Ist
Hotte also wirklich so gut?
Also ich fand früher Horst Held so mittel, als er noch bei Schalke war und bei Stuttgart. Mittlerweile bin ich heilfroh, dass der hier ist. Ich finde ihn nicht nur, was seine Transfers anbetrifft, gut, sondern ich mag ihn auch so, wie er auftritt. Das ist alles nicht, also der ist auch nicht so brav. Der haut auch mal einen raus. Das gefällt mir alles ganz gut. Und ich glaube, dass das überhaupt nicht gut wäre. Also da muss Martin Kind nochmal vielleicht in Medias Res gehen und sich überlegen, ob das so sinnvoll ist, durch Neuverteilung von Kompetenzen des Ausmaßes der Kompetenzen, da irgendwelche Konflikte zu schüren, die nicht notwendig sind. Ich glaube, wir fahren gut damit, wenn wir Horst Held da haben und Martin Andermatt eventuell mal was einflüstert.
Ja, das wäre schön. Also Tobi, bist du sicherlich auch auf der Spur, wenn Held jetzt Rücktrittsgedanken hegt, ist das A erstmal ganz, ganz ungünstig, und wenn er wirklich gehen würde, wäre das ziemlich schlimm, oder?
Ja.
Danke.
Nein, das wäre schlimm. Also natürlich wäre das schlimm. Wir stünden mal wieder ohne eine entscheidende Personalie da. Und das hatten wir ja hier alles schon. Und das ist auch alles nicht gut und nicht richtig. Kontinuität wird gepredigt. Kontinuität darf dann auch kommen. Ich bin ja von Anfang an ein bisschen skeptisch, was den Herrn Andermatt anging. Für mich war er einfach der den Herrn Bader dann letztendlich dazu bringen sollte, dass er geht oder gehen muss. Warum das jetzt so weitergeht, das erklärt sich mir tatsächlich überhaupt nicht.
Nee, ja, das ist halt männliche Egos, die da aufeinander prallen, und wer brüllt am lautesten, wer hat die meiste Macht, wenn du so willst. Am Ende ist es vielleicht gar nicht Martin Kind, der die Macht an sich reißt, sondern Martin Andermatt, Hilfe. Das ist ja auch das zentrale Problem zwischen Schmadtke und Slomka gewesen. Du hast da zwei Alpha-Tierchen, und wer ist jetzt nun mehr Alpha als der andere? Und das sind vielleicht so, ja, männlicher Zickenkrieg. Es sollen ja wohl die Wogen jetzt mittlerweile auch wieder geglättet sein. Das stand ja nun auch im Kicker.
Und mittendrin noch der liebestolle Gerd Schröder. Also das ist natürlich auch eine Konstellation.
Ja. Hurra. Mit seiner asiatischen neuen Dolmetscherfreundin. Ne?
Aber Tobi, jetzt nochmal, kann man dieses Problem lösen, wenn ja wie? Also es muss ja am Ende, wenn da die ganzen Alpha-Männchen rumbrüllen, muss ja irgendwie einer einen Schritt zurück machen, beziehungsweise einen Schritt zurückgesetzt werden. Das könnte ja allen voran nur Martin Kind durchsetzen. Kannst du dir das vorstellen, dass Martin Kind sich hinsetzt und sagt, pass auf, Martin Andermatt, hör mir mal zu, der Held, der findet das nicht so gut, dass du hier so viel zu sagen hast, wir müssen dich ein bisschen aufs Abstellgleis stellen, und dass das alles so funktioniert, wie man sich das gerade vorstellt?
Das ist das Einzige, was er tun sollte. Ob er das dann letzten Endes tut, das mag ich nicht zu beurteilen. Das kann sich ja auch täglich ändern. Also ich denke, dass Martin Kind, das ist auch wahrscheinlich kein Geheimnis, viel auf die Meinung von Martin Andermatt Wert legt. Und dass er natürlich hofft, dass Fehlentscheidungen und die Transfers von Bader im Abstiegsjahr wird er wohl so eingeschätzt haben, dass sowas nicht wieder passiert. Und dass wir uns vor so etwas schützen, indem wir da, es wird ja viel gesagt, mehr sportliche Kompetenz auch an Schlüsselpositionen bekommen. Deswegen wird sein Urteil, also das Urteil von Martin Andermatt, großes Gewicht haben, auch bei Martin Kind. Dennoch ist es kein Widerspruch, dann zu sagen, aber jetzt, pass auf, halte ich ein bisschen zurück. Und mach nie alles kaputt, was da gesagt wird. Ne? Sag nicht immer nein, sondern lass doch erstmal Dinge auf dich wirken. Letzten Endes muss es so sein, sie müssen alle ein Stück ihres eigenen Egos vergessen, alle müssen ein Stück auf den anderen zu bewegen, wie so oft im Leben, das hatten wir, ja. Oder das haben wir ja auch bei, ja, ich weiß, Mareile, das haben wir ja auch bei anderen Konflikten.
Ich habe gesagt, ja.
Ja, bei anderen Konflikten rund um 96 haben wir das ja auch. Jeder muss vielleicht ein Stück weit auch von sich selbst mal wegsehen und einen Schritt auf den anderen zugehen. Ich sage dir aber ganz ehrlich, lieber Tobi, wenn wir jetzt schon eine Situation haben, wo solche Dinge an die Öffentlichkeit geraten, dann macht mir das schon Sorge, weil in der Regel, und das hat ja bei Schmadtke und Slomka, das wusste zwar jeder, aber es wurde nicht drüber gesprochen oder nicht drüber geschrieben groß. Und wenn jetzt das schon in der Zeitung steht, nach 5 Monaten gemeinsamer Arbeit, dann bin ich da nicht von überzeugt, dass das unbedingt funktioniert, wenn nicht einer von beiden komplett den Rückzug antritt. Und das kann in meinen Augen nur Martin Andermatt sein.
Andererseits gab es ja nun auch in der Sportschau breit diskutiert, falls für alle, die es noch nicht wussten, ja nun auch wohl etwas schwierige Zeiten zwischen Breitenreiter und Held. Und offensichtlich haben die Herren das ja nun auch aus der Welt geräumt und liegen sich jetzt nun permanent in den Armen. Also vielleicht hat Held da auch gewisse diplomatische Fähigkeiten, die wir natürlich nicht mitbekommen, weil sie das nicht bei offener Tür diskutieren.
Das wäre tatsächlich was. Du meintest das aktuelle Sportstudio, ne, wo das quasi zu Tode getrampelt wurde, das Thema.
Unter dem Schein des blauen Schalke-Logos, ja.
Ja, ganz, ganz fürchterlich. Ja. Man konnte drüber lesen, bei 96freunde.de, Tobi.
Ich wollte es nicht sagen.
Die Werbung sollten wir auf jeden Fall machen an dieser Stelle.
Gerne. War ein guter Text.
Fand ich auch.
Bin ich auch der Meinung. Lohnt
sich jetzt noch zu lesen.
Lohnt sich auch jetzt noch zu lesen, auch das ist korrekt.
Ja, da sind wir uns definitiv einig. Überleitung kriege ich nicht hin, fällt mir nichts zu ein. Gut, also wir hoffen einfach mal inständig an dieser Stelle, dass das in irgendeiner Form gut wird und nicht der zweite Brandherd ist, neben der, ich sag mal, Fanproblematik oder wie auch immer ihr das jetzt gerne nennen wollt. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Und ich hoffe, dass wir vielleicht nächste Woche an dieser Stelle schon ein bisschen drüber sprechen können, was an dem Freitag rausgekommen ist bei diesem Fantreffen und wie sich das dann am Sonntag im Stadion ausgewirkt hat. Gestern in Freiburg, ich weiß nicht, im Fernsehen konnte man es sehen, der Block war übersichtlich gefüllt, aber das ist natürlich nicht der Fanproblematik oder den aktuellen Differenzen geschuldet, sondern den 500-600 Kilometern und der Uhrzeit und beziehungsweise dem Wochentag. Ich wäre gerne hingefahren. Nächste Saison müsste die letzte Chance sein, das Vierkornstadion, wie es bei Anstoß immer hieß, zu besuchen. Dann bauen die, glaube ich, neu. Also müssen wir mal zusehen, dass wir da nächstes Jahr nochmal hinkommen, Jungs.
Und Mädels.
Sehr schön. Und alle. Soll es das gewesen sein oder wollt ihr noch was loswerden zu dem Thema?
Naja, ich denke, solange wir erfolgreich sind, wird das funktionieren.
Ja.
Interessant wird es dann, wenn wir nächstes Jahr im Frühjahr plötzlich mal 13. sind.
Ja, das kann in der Tat sein. Andermatt hat tatsächlich auch noch was dazu gesagt im Kicker. Er hat gesagt, es sind doch normale Prozesse, dass man bei verschiedenen Spielern über Kosten, Nutzen und die Zukunft diskutiert. Relativierte er dann so ein bisschen und dann sagte er, da sehe ich keine Probleme, die gibt es eher, wenn alle nur nicken. Also vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, wie es im ersten Moment scheint und wenn das so kurz zusammengefasst wird, Horst Held denkt über Rücktritt nach, dann erschreckt sich der ein oder andere völlig zu Recht auch.
Oder ist im Kicker halt zu langweilig, einfach nur noch schöne Sachen über Hannover 96 zu schreiben, kann
ja
auch sein.
Aber das wird ja freigegeben worden sein. Die schreiben ja sowas nicht, ohne dass es freigegeben wird mit den Zitaten. Also weiß ich nicht, das ist dann schon, das dürfen wir dann schon ernst nehmen. Oder es steht in Zukunft nichts mehr über 96 im Kicker, dann war es erfunden.
Wir schauen. Ja,
es ist doch so, sind wir doch ehrlich. Also die Dinge werden doch auch vorgelegt. Also da machen wir uns doch nichts vor.
Das wird schon seinen
Ursprung haben.
Da hast du recht, aber natürlich kannst du halt auch Zitate absegnen.
Absolut.
Und und weiß dann vielleicht noch nicht genau, wie dann die Geschichte, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob die dann den gesamten Text vorlegen oder ob nur die Zitate freigegeben werden.
Das weiß ich in der Tat auch nicht.
Und du kannst natürlich diese Zitate, du kannst halt eine riesen Story draus machen oder kannst sagen, die haben sich einmal in die Flicken gekriegt, weil Andermatt die Kohle für einen Spieler, den Horst gerne gehabt hat, den nicht rausgerückt hat. So, also.
Tja. Man merkt das, aber dann erscheinen so ein paar Aussagen, auch die Breitenreiter sagt, na, uns fehlt ja eigentlich noch ein Platz im Kader. Das hat er jetzt ja neulich erst scherzhaft gesagt über Robbie Williams, der sich jetzt ja 90 Fan schimpfen möchte. Da hat er gesagt, na, wir haben ja noch einen offensiven Platz im Kader frei. Da können wir mal gucken, ob er was kann. Also das erscheint dann nochmal in einem anderen Licht, ne? Wenn der Sportdirektor und der Trainer eigentlich noch mehr hätten haben wollen und sollen und das dann nicht funktioniert. Weil
das noch ganz kurz, also das scheint dann ja tatsächlich aber eine Breitenreiter-Held-Front zu sein. Und wir erinnern uns daran, was Martin Kind alles dafür getan hat, um das Duo Schmatke-Slomka irgendwie zu retten. Also ich glaube, wenn, dann guckt Andermatt in die Röhre.
Ja, also vielleicht führt das tatsächlich die beiden zusammen oder noch näher zusammen, als es vielleicht jetzt aktuell sogar schon ist, dass am Ende Breitenreiter und Held als das glückliche Pärchen von Hannover erstrahlen. So, jetzt dürft ihr gerne mit Photoshop spielen und ein kleines Herzchen drum machen. Wir hören jetzt Axel Goldmann, der uns ein bisschen was zum FC Köln erzählt. Und danach sind Tobi und Mareile wieder hier.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Jetzt, wie angekündigt, Axel Goldmann bei mir, der vierte Offizielle bei Twitter unter @lostinnippes. Hallo Axel.
Hi Tobi.
Da ist
schönen
er.
Schönen guten Tag.
Ja, ich grüße dich. Axel, wie viele Gefühle sind noch da, wenn du an den Donnerstag in London denkst?
Alle. Es hat sich da noch nichts entspannt.
Es ist immer noch dieses Gefühl. Ich kann dir sagen, auch 5 Jahre später erinnerst du dich total gerne dran.
Absolut. Also das wird mir nicht mehr genommen werden. Das ist etwas, was ich jetzt mit mir tragen werde. Und also das ist eine Erinnerung, die ich sicherlich nicht vergessen werde. Dafür war es zu überwältigend.
Für die, die nicht wissen, worum es geht, vielleicht sollten wir das ganz kurz noch erklären. 1. FC Köln bei Arsenal in London. Europa League, das erste Spiel seit 25 Jahren und dann auch noch 1-0 in Führung gegangen. Wir sprechen nicht drüber, wo du warst beim Tor.
Das ist sehr nett.
Das ist sehr nett, ne? Finde ich auch. Aber ich hoffe, du hast bei Facebook was gepostet, dass das so jedes Jahr dann über die Facebook-Erinnerungen wieder hochgespült wird.
Das glaube ich auch nicht. Aber das brauche ich auch nicht. Also 20. Mai 2017 und 14. September 2017, das sind Daten, die werde ich mir merken können.
Okay, das geht nicht verloren. Ich finde das immer großartig, wenn ich dann sehe, dass ich vor 5 Jahren Probeauslosungen gemacht habe für die Europa League und so. Ja, man ist ein bisschen gestört, was das angeht, aber okay. Ja. Lass uns über den FC sprechen. Du hast es gesagt. Was war es? 20. Mai letztes Jahr? Das war der letzte Spieltag, als ihr die Europa League klar gemacht habt. Seitdem ist relativ viel passiert. Die Bilder, ich meine, die meisten werden sich erinnern, wie es aussah auf dem Platz und im Innenraum und so. Anthony Modest ging dann doch irgendwann noch nach China für schlanke 34, 35 Millionen, auf jeden Fall ziemlich viel Kohle. Und ihr habt Córdoba als Ersatz geholt. Ist das so richtig? Kann man das so sagen, dass er Modest ersetzen soll?
Weiß ich nicht. Also Jon Córdoba ist erstmal ein völlig anderer Spielertyp als Toni Modest. Dann hast du natürlich so eine Saison mit 25 Saisontoren, die kriegst du nicht als 1. FC Köln 1-1 ersetzt. Ich glaube, das war auch allen Beteiligten klar. Ich denke, dass Jon Córdoba eher ein Spieler war, den wir dann als neuen Zielspieler etablieren wollten, vorne in der Spitze. Ja, ob das jetzt Modest-Ersatz nennen willst oder nicht, es ist halt ein Stürmer, der gekauft worden ist, weil ein anderer Stürmer weggegangen ist.
Hattest du das Gefühl, dass ihr aufgrund der großen Einnahmen, beziehungsweise Cordoba hat er, glaube ich, sogar schon vorher geholt, aber allen war ja irgendwie klar, dass Modest gehen wird, dass ihr Schwierigkeiten hattet, Spieler zu kriegen? In Freiburg war das doch auch ein relativ großes Thema, dass man viel Geld hatte, weil man den Philipp nach Dortmund verkauft hatte, aber wenig Möglichkeiten hatte, Ersatz zu finden. Ging das beim FC auch in die gleiche Richtung?
Also ich hatte den Eindruck nicht. Ich weiß natürlich nicht, ich bin nicht im operativen Geschäft. Ich sitze nicht bei den Verhandlungen mit am Tisch und kann das nicht wirklich abschließend beurteilen. Es ist jedoch so, dass ich diesen Eindruck nicht hatte. Ich dachte schon, dass wir mit dem Geld, was wir eingenommen haben, schon Spieler holen können, anders als dass wir es jetzt gemacht haben in der Sommertransferperiode. Es wurde ja dann auch mal im Ausland geguckt, es wird nach Frankreich geguckt, es wird nach Holland geguckt. Nö, ich glaube nicht, dass es da große Schwierigkeiten gegeben hätte. Das einzige Problem ist, dass natürlich Mondpreise abgerufen werden, weil die anderen Vereine ja auch wissen, dass der FC im Moment ein bisschen Geld hat durch den Modestverkauf und das, ja. Also die kolportierten 17 Millionen für Jon Cordoba, und wenn es am Ende nur 15 Millionen waren, ist ja nun völlig egal. Das ist ja kein Marktpreis.
Das ist in der Tat viel Geld, ja.
Ja.
Sehr, sehr viel. Du hast gesagt, oder es klang so ein bisschen durch, hättest du andere Spieler gerne gesehen? Hättest du mehr Neuverpflichtungen gesehen? Wie schätzt du die gesamte Transferphase denn ein beim FC?
Kritisch. Es ist ja so, wir haben in der Rückrunde der letzten Saison schon gesehen, dass wir Schwierigkeiten haben, das Spiel selbst zu gestalten. Uns fehlt seit Jahren ein richtiger, echter Achter, uns fehlt seit Jahren ein richtiger, echter Neunter. Das ist alles so ein bisschen ein Flickenteppich da vorne bei uns, wo unsere Offensivkräfte auch gern mal rotieren und an vielen verschiedenen Positionen eingesetzt werden, wo sie vielleicht gar nicht originär hingehören, sondern ihre Stärken woanders haben. Und die Europa League Qualifikation, die kam ja nicht durch eine oder nicht alleine durch eine überragende Saison des ersten FC Köln, sondern die kam ja auch und wahrscheinlich zu großen Teilen davon, dass andere Mannschaften geschwächelt haben und einfach die Punkte nicht geholt haben. Es gab zwischen dem, ich glaube, es war der 26. und dem 30. Spieltag, gab es vier Spieltage, wo keine Mannschaft zwischen Platz 5 und Platz 9 gepunktet hat. Wo halt, es gibt da dieses Spiel in Freiburg, das wir verloren haben, und also ganz schreckliche Spiele hintereinander, wo man halt auch schon gesehen hat, ja, also das ist eigentlich einfach nur ein blödes Wunder, dass wir da in den Europapokal gekommen sind mit einem Punkt Vorsprung. Von daher hätte ich mir erhofft oder gewünscht, dass der erste FC Köln seinen Fokus vielleicht ein bisschen in die Spielgestaltung legt, vielleicht auch mal einen gestandenen Spieler und vielleicht auch mal einen Spieler, der nicht aus dieser Wohlfühlecke kommt, sondern der halt vielleicht auch mal, ja, ein bisschen grober auf dem Platz ist, der vielleicht auch mal eine etwas andere Attitüde hat als unsere Spieler, und das ist halt nicht passiert. Ne? Wir haben Jon Cordoba geholt als im Prinzip einzigen Spieler, der sofort einsetzbar ist. Dann haben wir Jannis Horn geholt aus Wolfsburg, auch für uferloses Geld, für 7 Millionen Euro, der halt ja ein Perspektivspieler ist, ein junger Spieler ist, der uns aber im Moment noch kein bisschen weiterhilft. Dann haben wir Jorge Meret geholt aus Spanien, U21-Nationalspieler von Spanien, der sicherlich unglaublich talentierte Ansätze hat, von dem man auch merkt, dass er ein sehr, sehr guter Abwehrorganisator werden wird. Aber der Mann ist 20 Jahre alt, und das ist dann halt in der Bundesliga als Abwehrchef vielleicht noch eine Nummer zu groß. Und der Rest sind halt auch alles noch, also es sind noch zwei 19-Jährige dazugekommen. Der Handwerker aus Leverkusen ist noch geholt worden, Tim Handwerker. Und Joaquiros heißt er, ist ein junger Portugiese, auch 19 Jahre alt. Das sind halt alles keine Spieler, die uns weiterbringen. Und wenn du dann siehst, Ja, dass wir halt die Probleme, die wir letztes Jahr hatten, mit ins neue Jahr schleppen, alle anderen Mannschaften aber sich ein bisschen verstärkt haben, dann denkst du dir schon, ist die Transferperiode jetzt so optimal gelaufen? Und ich als Fan sag halt, hätte ich mir was anderes gewünscht, aber wie gesagt, ich sitze ja nicht da am Verhandlungstisch und kann da leider auch keinen Einfluss ausüben.
Wer tut das schon? Das Zwischenergebnis dieser Transferperiode, und ich gehe mal davon aus, wir können das jetzt nicht auf die Europapokalbelastung schieben, was bisher passiert ist. Es war ja bisher nur ein einziges Spiel. 5 Spiele, 5 Niederlagen. Da waren Gegner dabei, Borussia Mönchengladbach, Hamburger Sportverein, Augsburg, Dortmund und Frankfurt. Es ist so ein bisschen gemischt, finde ich. Also Gladbach verbindet euch natürlich eine besondere Beziehung zu. Augsburg spielt ziemlich beeindruckende Anfangshinrunde. Gegen Dortmund kann man immer verlieren. Ob das 5-0 sein muss, ist eine andere Geschichte. Und dann zu Hause gegen Frankfurt, okay. Das sind so Spiele dabei, wo ich sage, okay, das kann alles passieren. Und dann sind aber auch so Sachen dabei, ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön. Auch so zu Hause gegen HSV 1-3. Der Auftakt war beschissen?
Ja, das kann man so sagen. Der Auftakt ging in die Hose, klar. Viel dramatischer als die nackten Ergebnisse. Es ist halt, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, weil kein Spiel war jetzt irgendwie sonderlich unglücklich, sage ich mal. Selbst das Spiel gestern gegen Frankfurt, wo es ja die Schiedsrichterentscheidungen gab, über die so ein bisschen kontrovers diskutiert worden ist. Das war halt ein furchtbares Spiel vom ersten FC Köln. Jetzt war Frankfurt halt auch nicht viel besser, aber du kannst da nicht sagen, wir haben gekämpft und wir hatten so viele Chancen und nur durch den blöden Schiedsrichter sind wir da betrogen worden. Nee, es waren halt, also die zwei Chancen, die wir hatten, haben wir halt unfassbar kläglich vergeben. Einmal durch Simon Zoller und einmal durch Yuya Osako. Und der Rest war halt Gestümper. Und das war ja gegen den HSV nicht anders. Der HSV war eine unglaublich schlechte Mannschaft, die in Müngersdorf aufgetreten ist. Hat halt einfach nur die Fehler, die wir gemacht haben, ausgenutzt. Und im Gegenzug haben wir halt gar nichts ausgenutzt. Und da kannst du dich halt nicht beschweren, ne? Aber naja, na klar, der Auftakt ist für die Katz. Und ich sehe halt im Moment auch keinen Grund, warum sich das ändern sollte.
Bei uns. Hannover auswärts, zu Hause gegen Leipzig und dann nach Stuttgart. Ja, könnte vielleicht irgendwie besser laufen, in der Tat. Hannoveraner in Köln ist ja tatsächlich ein Thema. Allen voran Leo Bittencourt. Der hat eine feste Rolle bei euch. Wie sieht's aus mit Konstantin Rausch?
Du weißt, was ich von Konstantin Rausch halte.
Erzähl's uns.
Ja, nix. Also, erstens verschleppt er das Spiel, wann immer er kann. Dann sind seine 3-Meter-Pässe Hochrisikopässe. Und wenn er flanken will, ist der Ball im Aus. Also, das kann man in einer. Basti, schöne Grüße, Basti Rädt, hat es gestern Abend gesagt. Er hat mich angeguckt und hat gesagt: Axel, du musst dir mal vorstellen, wir leben in einer Welt, in der Konstantin Rausch Bundesliga spielt. Und besser kannst du es nicht ausdrücken. Also, es ist nutzlos.
Ist nutzlos. Und Bittencourt? Der macht sich, oder der hat sich doch gemacht.
Ja, Bittencourt läuft seiner Form hinterher. Also Bittencourt hat letztes Jahr eine sehr schöne Saison gespielt. Ich denke auch, dass Bittencourt sicherlich eine tragende Säule der Mannschaft sein kann. Im Moment ist das nicht, weil er halt einfach völlig außer Form ist. Okay. Aber da sehe ich halt nicht diese Hoffnungslosigkeit, die ich bei Rausch sehe.
Ach ja, ich könnte dir jetzt auch so ein paar Hannover 96 Fans aufzählen, die das Wort Hoffnungslosigkeit bei Koka Rausch wahrscheinlich gerne in den Mund nehmen. Einen schönen Gruß an den Hans an dieser Stelle. Der war auch immer ein ganz großer Freund von ihm. Ich fand ihn ja immer besser im linken Mittelfeld als linker Verteidiger. Da hatte ich nicht ganz so viel Angst. Aber gut, das scheint bei euch so oder so nicht ganz zu befriedigen, was da abläuft. Was wollte ich fragen? Ja, ich wollte fragen, deine Einschätzung erst zur Saison, also sie fragt nicht, was ihr am Ende der Saison werdet, dafür ist das alles noch viel zu früh. Deine Hoffnung für den Europapokal sind auch klar, du willst wahrscheinlich weiterkommen und noch ein, zwei Lose sehen. Glaubst du dran? Ist die Gruppe machbar? Bate Borisov, Roter Stern Belgrad und wie eben angesprochen Arsenal?
Ja, auf dem Papier glaube ich schon, dass der FC da um den zweiten Platz mitspielen kann. So wie wir uns aktuell präsentieren, nicht. Also kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen. Wir haben jetzt nächste Woche Donnerstag das Spiel gegen Roter Stern. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verfolge die serbische Liga halt nur sehr, sehr, sehr am Rande. Also eigentlich gar nicht. Ich kann dir nicht sagen, wie spielstark die sind. Bate habe ich, glaube ich, ich hätte sie letztes Jahr mal gesehen und fand sie halt nicht so richtig stark. Weiß ich nicht. Also um zweiten Platz mitzuspielen, glaube ich, auf dem Papier ist das möglich. Wie gesagt, so wie wir uns aktuell präsentieren, müssen wir darüber gar nicht sprechen.
Roter Stern, 25 Punkte nach 9 Spielen, 8 Siege, ein Unentschieden. Also im Lauf sind sie zumindest, das kann man...
Ist aber halt auch eine andere Liga.
Ja, natürlich,
ne?
Natürlich. Das Niveau müsste hoffentlich ein bisschen schlechter sein als die Bundesliga. Mal gucken, bin ich gespannt. Ich habe tatsächlich auch das Spiel in London intensiv verfolgt und ich glaube, so das erste Heimspiel vom FC kann man sich im Fernsehen auch mal angucken, am 28.09. Gibt ja sonst nichts an dem Tag.
19 Uhr.
19 Uhr, ja, ist doch super, das ist genau meine Uhrzeit, da bin ich noch wach und alles ist gut. Lass uns auf Sonntag gucken, Sonntag 15.30 Uhr, auch eine meiner Lieblingsanstoßzeiten. Sonntag 15.30 Uhr in Hannover, habt ihr aktuell neben den spielerischen Ausfällen tatsächliche Ausfälle in Form von Verletzten, Gesperrten, Ähnliches? Jonas Hector, wie geht's ihm?
Ja, klar, natürlich. Jonas
Was
Hector,
passiert?
Syndesmosebandriss in London geholt. Tut uns natürlich fürchterlich weh, gar keine Frage. Sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Okay,
gesperrt ist noch keiner.
Ja.
Und verletzt. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube wirklich nicht.
Das klingt doch schon mal, zumindest für euch, ganz gut. Es bietet sich ja an, ne? Also der ungeschlagene Aufsteiger, der auf Platz 4 steht und dann kommt der FC, der noch keinen Punkt geholt hat. Axel, ich hab ein arges Gefühl, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Dein Tipp für das Spiel?
1-0, auf ein 1-0, auf ein 2-1 vom 1. FC Köln. Ich habe aber im Moment halt einfach keinen Grund zu glauben, dass wir auf einmal Spiele gewinnen können. Weil dafür war das alles viel, viel, viel zu schlecht, was jetzt hier in den ersten Spielen abgeliefert worden ist. Und Hannover kommt natürlich mit einer breiten Brust. Wo seid ihr jetzt? Ihr habt jetzt 11 Punkte, glaube ich, ne? Ja. Mit dem Punkt gestern in Freiburg. Also auswärts in Freiburg dann auch einen Punkt zu holen, ist ja auch aller Ehren wert. Und mit den Auftaktsiegen, ich meine, ihr habt gegen Schalke gewonnen, ihr habt gegen Mainz gewonnen, ihr habt gegen HSV gewonnen. Das sind ja super, super Dinge, die da passieren. Also das Selbstbewusstsein wird in Hannover relativ groß sein, nehme ich mal an. Und das letzte Heimspiel, ich meine, das letzte Heimspiel war gegen Hamburg, ne?
Kann ja, genau, 2-0, Freitagabend,
Genau, das war das letzte Heimspiel. Und wenn ihr dann, keine Ahnung, mit Harnik und von mir aus Bacalords da vorne unsere Abwehr bespielt, dann kann das durchaus auch wieder ein 3-0 für Hannover 96 werden. Also sagen wir es mal so, ich tippe auf ein verkrüppeltes 1-0 für uns aus reinem Zweckoptimismus.
Das klingt vernünftig. Zwei kleine Fragen noch. Peter Stöger, ich persönlich nehme ihn eher so als besonderen Typen wahr, als nicht so 0815-Trainer. Wie sicher ist er aktuell im Amt, kann man das sagen? Wie lange kann das noch gut gehen mit den Niederlagen, bis auch er in Frage gestellt wird? Oder wird er schon in Frage gestellt in Köln?
Nein. Peter Stöger wird nicht in Frage gestellt. Das wird auch nicht passieren. Ich glaube auch, wenn wir am 2. November mit 0 Punkten zum letzten Auswärtsspiel nach Belgrad im Europapokal fahren, wäre Peter Stöger immer noch im Amt vom Verein her. Ich weiß nicht, ob er nicht selbst zurücktritt.
Ah, okay.
Das kann ich nicht einschätzen, inwieweit er dann vielleicht ein Lucien Favre macht und sagt, okay, nützt nichts mehr, hier muss ein neuer Impuls hin und ich kann ihn nicht mehr bringen.
Okay.
Vom Verein wird das nicht passieren.
Da ist Schmadi eine treue Seele, oder wer entscheidet sowas bei euch?
Ich glaube, Schmadtke weiß sehr sicher, dass wenn er Stöger rausschmeißt, dass er dann ein Problem an den Backen hat.
Selber in Frage gestellt wird.
Unter anderem,
ja. Unter anderem. Eine Kleinigkeit noch zum Schluss. Das ist sicherlich ein komplexeres Thema, aber weil wir es in ähnlicher beziehungsweise extremerer Form aktuell mit unserer 50+1 Geschichte und Martin Kind haben, vielleicht nur so zur Info für unsere Hörer, auch Köln ist da gerade an einem wichtigen Punkt. Erklär doch mal kurz, worum es da geht.
Am kommenden Montag ist die Jahreshauptversammlung, die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln. Und es gibt einen Antrag, dass es zu einer Satzungsänderung kommen soll, dass alle potenziellen Anteilsverkäufe durch Mitglieder entschieden werden. Dass also, wenn ein Investor kommt und sagt, ich möchte Anteile des 1. FC Köln haben, dass es dann zu einer Mitgliederbefragung kommt. Möchtet ihr das nicht? Aktuell ist es so, dass der Vorstand in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und des Mitgliederbeirats die Möglichkeit hat, bis zu 24,9% des Vereins ohne Mitgliedervotum zu verkaufen. Das ist 2012 aus der Not entstanden, also das war schon eine Satzungsänderung, weil uns damals halt ja schlecht ging und weil man damals halt so spitz auf Knopf mit den Finanzen arbeiten musste, dass man gesagt hat, wir haben nicht die Möglichkeit, wenn uns jetzt in 3 Monaten die Bücher um die Ohren fliegen, zu sagen, wir warten jetzt noch 3 Monate, um dann halt einen Investor durch das Mitgliedervotum zu lotsen, sondern da hätte es dann schnell gehen müssen. Das hat damals Sinn gemacht. Heute ist es so, dass die Finanzen des 1. FC Köln weitgehend konsolidiert sind und dass man andere Möglichkeiten hat zu reagieren. Deswegen ist dieser Antrag gestellt worden, dass die Satzung wieder rückgängig gemacht wird, dass also die Satzung wieder geändert wird, dass alle Investoren Anteilskäufe, sei es 1% oder sei es 25%, eben durch die Mitglieder abgesegnet werden müssen. Und ja, das ist meines Erachtens ein legitimes Anliegen. Das heißt ja nicht, dass man sich komplett gegen Investoren stellen muss, auch wenn das natürlich meine Intention ist. Ne? Ich will keine Investoren haben, ich will keine Hannover-Situation bei uns in Köln haben. Das ist aber ja nur meine Meinung und ich bin nur eins von 100.000 Mitgliedern des 1. FC Köln. Natürlich kann es eine Mehrheit geben, die sagt, ja doch, ich bin für Investoren, aber dann kann man das doch abstimmen. Das ist doch ein demokratischer Prozess, der dann gewählt wird, um zu sagen, ja, ihr habt recht, wir müssen investieren, wir möchten Teile des Vereins verkaufen. Also stimmt man ab und dann ist es gut. Dann muss ich mich damit abfinden, weil die Mehrheit entschieden hat, dass es halt so ist. Heute kann der Vorstand einfach über meinen Kopf hinweg sagen, wir verkaufen. Und ich verstehe halt wirklich die Argumente der Gegner dieses Antrags nicht. Ich verstehe es nicht. Und bisher hat es mir auch keiner erklären können.
Der Klassiker. Aber es wurde vermutlich viel darüber diskutiert. Der ein oder andere wird sich wahrscheinlich gerade bei den Sachen, die Axel ausgeführt hat aus den letzten Jahren, an die 90er Jahre bei Hannover 96 erinnern, als dann auf einmal Martin Kind kam und alles auch ganz schnell gehen muss. Aber gut, das füllt Sendungen. Axel, das war der Einblick zum FC. Ich danke dir.
Das war sehr gerne.
Wie immer sehr gut und wir hören uns hoffentlich in der Rückrunde wieder und dann dürft ihr auch gerne ein paar Punkte mehr haben, die ihr aber nicht am Sonntag gegen uns holt. Was ich getippt habe oder beziehungsweise was ich tippen werde, was Tobias Krause und was Mareile tippen, das hört ihr gleich bei uns.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover, liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Das war Axel Goldmann zum FC und jetzt sprechen wir über den FC. Nein, wir sprechen nicht über den FC, wir sprechen über Hannover im Spiel gegen den FC, welche Möglichkeiten sich da so bieten. Und eben war wieder im Off die ersten großen Diskussionen. Mareile hat Korb gelobt. Mareile, wie kommt's?
Naja, ich habe zu meiner Schande, muss ich das gestehen, den letzten Podcast nicht gehört und deswegen ist mir entgangen, dass Julian Korb schon gelobt wurde. Der spielt ja nicht sehr auffällig, ist so ein bisschen ähnlich wie bei Pirmin Schwegler, die jetzt nie die Aktion permanent haben, wo man sagt, hoppla, das war mal geil. Ne? Obwohl Julian gute Szenen gegen Hamburg hatte. 2 gute Offensivszenen. Aber der macht halt einen total souveränen, konzentrierten, seriösen Job da auf seiner Seite. Nicht immer ohne Fehler, aber eben so, dass da jetzt auch nicht permanent der Flügel brennt.
Definitiv. Also der Flügel brennt nicht, sehe ich auch so. Ein
super Sorg, Verstärkung.
Ein Sorg hat es aktuell, hätte es nicht leichter reinzukommen, außer Korb verletzt sich, oder Tobi?
Der hat keine Chance. Der hat gar keine Chance. Julian Korb ist so, auch wenn unauffällig, aber so solide, nicht immer fehlerfrei, das hatten wir ja schon, aber der macht seinen Job gut, macht auch nach vorne viel, ist da deutlich auch effektiver und deutlich zielgenauer, als es an Oliver Sorg war und kommt dann damit auch klar, dass er mal in die gegnerische Hälfte laufen soll und da am Spiel teilnehmen soll. Für mich ist das, ja, auch Pirmin Schwegler, also die beiden sind richtig, richtig gute Verstärkungen für uns und mir wird da nicht bange. Also ich habe ein gutes Gefühl mit beiden. Ich habe auch ein ganz gutes Gefühl mit Matthias Oscholek, auch wenn der immer mal wieder auch noch einen Tick mehr Schatten drin hat. Aber auch der gefällt mir gut und viel besser, als die Hamburger ihn gemacht haben am Ende. Und ich bin da doch sehr zufrieden mit diesen Neuverpflichtungen und die sorgen mit dafür, dass wir hinten so wenig kriegen.
Tobi, Frage, dass Korb so gut aussieht, liegt das auch zu einem nicht unerheblichen Teil daran, dass zum Beispiel, wenn Bebou vor ihm spielt, dass der ja fast schon zweiter rechter Verteidiger spielt? Ich sehe den immer hinten, den Jungen. Also das kann ja Korb nur gut tun letzten Endes.
Das stimmt, auch Harnik macht das gerne, wenn er über den Flügel sich sehr tief fallen lässt. Also das ist halt das, was Stendl nicht gemacht hat. Der hat seine Außenverteidiger auch sehr hoch spielen lassen. Aber es gab da irgendwie keine Absicherung. Die waren auf ihrer Seite alleine. Die hatten kaum jemanden vor ihnen in der Offensive und die hatten niemanden bei sich in der Defensive. Und das macht Breitenreiter anders. Da sind die Außenverteidiger auch sehr mit ins Spiel eingebunden und sollen sehr, 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 sehr weit in die gegnerische Hälfte gehen. Sollen auch gerne mal den offensiven Mann überlaufen und die Flanke reinbringen. Aber die stimmen sich besser ab. Die haben da jemanden auf ihrer Seite, der mit zurückgeht, sowohl links als auch rechts. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Dann haben wir noch mit dem Schwegler und dem Bakalotz auch 2 oder Anton, die dann die Halbräume besetzen können und die auch mal eine Lücke schließen können. Das ganze Konzept, das ganze Grundgerüst ist deutlich stabiler, obwohl die Außenverteidiger vielleicht sogar noch mehr offensiv spielen, als unter Daniel Stendl war. Aber sie sind halt nicht alleine.
Du hast es auch schon in der zweiten Liga sehr, sehr schnell unter Breitenreiter gesehen, welchen Leistungssprung die Kollegen Albornoz und Tripp gemacht haben als Duo und auch als Einzelspieler. Da war das ja ähnlich, dass die sehr, sehr gut zusammengespielt haben. Und ich stelle gerade fest, ich vermisse beide ein wenig. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig. Also das auch, was Tobi gerade gesagt hat, was der Harnik da abläuft und arbeitet und wie viele Räume der zuläuft und wie dicht der dann auch immer am Gegenspieler ist, wenn der Verteidiger gerade nicht zur Stelle ist, das ist schon aller Ehren wert. Die müssen sowas von fit sein, die Burschen, was die da rennen. Das ist das begeistert mich eigentlich so. Ich habe das auch neulich, glaube ich, mal getwittert. Das ist eigentlich für mich Fußballromantik, was diese Mannschaft da tatsächlich abbrennt in jedem Spiel, auch wenn das eben manchmal nicht so schön ist wie gestern. Aber was die arbeiten und was die sich reinwerfen und füreinander tun, ist wirklich große Klasse.
Da vielleicht noch als Ergänzung dazu, nachdem das 1-0 gefallen war, lief Sané, weiß gar nicht, wie weit er beim Tor vorne war, aber er lief zumindest nach ganz vorne dort zum Jubeln, das macht er ja fast immer, aber er lief als erstes nicht zu Harnik, sondern er lief zu Füllkrug und die beiden haben sich so intensiv gefreut, das sah so ein bisschen danach aus wie: Ich hab dir doch gesagt, so musst du es machen, oder irgendwie, also, so, das genauso haben wir uns das vorher besprochen. Es war idyllisch.
Ja, oder du bist wertvoll, auch wenn du gerade nicht triffst.
Ja, irgendwie vielleicht hat er auch sowas, du bist toll und ich bin toll, wir sind alle toll gesagt. Man weiß es nicht.
Sané hatte aber gestern eine Szene mal drin, die war nicht toll. Erinnerte wieder mal so ein bisschen an seine Ausfälle, die wir lange nicht gesehen haben, ne?
Das stimmt.
Er hat auf einmal so den Ball total verdattelt.
Das stimmt. Und da brannte es dann auch gleich lichterloh, logischerweise, wie das halt so ist, wenn das ein Innenverteidiger macht. Ich habe noch eine Frage, die habe ich vorhin vollkommen vergessen, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Der Schiedsrichter gestern, ich habe tatsächlich gestern das erste Mal seit, na jetzt muss ich überlegen, Ewigkeiten, mindestens einem Jahr oder so, ein Spiel in einer Kneipe geguckt. Und das ist ja dann immer eine ganz besondere Stimmung. Im Stadion kann ich das relativ gut ausblenden, weil ich das alles selber gut sehe und mich dann auch nicht so um die Leute drumherum kümmere. Aber in so einer Kneipe, da wird ja bei jedem Piss und Krempel, Schiri, so doch nicht, das kann doch nicht und so weiter. Der Schiedsrichter hat im Kicker und in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung jeweils eine 2 gekriegt. Tobias Stieler ist das gewesen, der Schiedsrichter. Fandet ihr den auch so gut oder fandet ihr das mit den gelben Karten insbesondere nicht so geglückt? Eure Meinung?
Ich habe ihn schlechter befürchtet, weil ich an Stieler ganz schlimme Erinnerungen habe. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit völlig in Ordnung. Da gab es auch, glaube ich, nicht eine gelbe Karte. Ja, das hat dann vielleicht ein bisschen viel laufen lassen, hat dann versucht, in der zweiten Halbzeit mit gelben Karten so eine Linie wieder irgendwie reinzukriegen oder Zug reinzukriegen. Das war dann nicht mehr ganz okay, aber im Großen und Ganzen ist der mir überhaupt nicht negativ aufgefallen. Ich fand den auch okay. Gut, eine 3 vielleicht, weil dann ein bisschen viel gelbe Karten auch für unsere Jungs, ein bisschen kleinlich vielleicht dann geworden, nachdem man sehr, sehr viel laufen gelassen hat. Also ich hätte ihn eher bei einer 3 gesehen.
Ich bin dabei bei Tobi, ich habe mich über Stieler schon entsetzlich aufgeregt und fand ihn, er ist mir gestern nicht aufgefallen, im Sinne von, dass ich permanent gesagt habe, was pfeift denn der da für einen Scheiß? Die gelben Karten kamen dann relativ häufig, es waren aber auch alles keine Entscheidungen, bei denen ich gesagt hätte, tickt der noch ganz richtig.
Okay, es gab eine Szene von den Freiburgern, wo der eine mit offener Sohle, ich glaube auf Harnik drauf, oder war es Harnik, der hinter sich beschwert hatte, weiß ich nicht genau, gegangen ist, so richtig mit durchgestrecktem hohen Bein, da hat er keine Karte gezeigt. Vielleicht war es das, was mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat.
Ja, das kann sein.
Und so insoweit irritiert hat, dass ich gesagt habe, das gefällt mir nicht. Gut, wir können.
Ja, aber das ist aber jetzt, das hast du in jedem Spiel irgendwie so eine Szene, dass du denkst, das war ein taktisches Foul, warum kriegt der kein Gelb?
Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist tatsächlich dann so, du weißt nicht, da waren vielleicht 80 oder 100 Leute gestern, alle haben zur Leinwand geguckt und wirklich jeder Kram wurde kommentiert und als falsch bezeichnet. Auch der Elfmeter zum Beispiel, die kannst du niemals geben. Erste Wiederholung, Totenstille. Also das ist so ein ganz eigener Ort, um Fußball zu gucken und gar nicht so mein typischer Ort, um Fußball zu gucken, weil am liebsten dann doch auf dem Sofa mit 1, 2, 3 Leuten oder auch alleine oder natürlich im Stadion. Und da sind wir dann am kommenden Sonntag 15.30 Uhr, Hannover 96 gegen den 1. FC Köln. Es ist das Spiel 4. gegen 18. War jetzt nicht zwingend mitzurechnen, dass die so verteilt sind, 4. und 18. Hannover ist auch klarer Favorit und wir müssen tippen. Ich kann euch sagen, was Axel getippt hat. Axel hat gesagt, er wünscht sich ein 0-1, glaubt aber auch nicht so wirklich dran, aber hat es sich so rausgedrückt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Tobi, wie sieht es aus mit Czauner und Schwegler? Die beiden waren ja angeschlagen vor dem Freiburg-Spiel, sind jetzt immer noch so einigermaßen fit, wenn ich das richtig sehe. Und was ist mit Jonathas? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?
Soweit ich weiß, ist bei Jonathas noch nicht ganz klar, wie lange er ausfällt. Ne? Ich bin auch gespannt, ob Philippe zurückkehrt. Das halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Bei Czauner und Schwegler gehe ich davon aus, dass die auch spielen können. Und das wäre auch gut so.
Schwegler wurde ja ausgewechselt, ne? Im Spiel.
Ja, aber war das verletzungsbedingt? Das meine ich jetzt eher nicht.
Vielleicht schonen oder so? Ich weiß es nicht. Englische
Woche? Ja, er war ja angeschlagen. Also muss man ihn jetzt auch nicht 90 Minuten spielen lassen, wenn am Sonntag wieder ein Spiel ansteht.
Ja. Und wenn du Schmiedebach hast, der jetzt auch nicht eine Vollkatastrophe ist, ne?
Ah, frag mal den Hans.
Eine Vollkatastrophe ist er nicht, aber man merkt doch, dass er deutlich abfällt. Also das meine ich jetzt ganz ernst. Der Schwegler macht einen besseren Job.
Okay, aber ich fand, als er gestern reinkam, er hat nicht viel falsch gemacht, ne? Also.
Aber auch nicht viel richtig.
Ja gut, ich weiß nicht, also er ist jetzt einfach, ich habe jetzt da nicht gesessen, habe die ganze Zeit gedacht, was spielt denn der für einen Scheiß? Ja?
Das stimmt.
Und dann hat er als defensiver Mittelfeldspieler auch durchaus was richtig gemacht.
Und er hat das Tor eingeleitet. Er hat das Tor eingeleitet.
Eben, wollte ich auch gerade sagen. weiß eigentlich jemand, was mit Noah ist? Ob es da irgendwie mal einen neuen Stand gibt?
Nee, also der letzte Stand, den ich habe, ist weiterhin Sehnenriss im Oberschenkel und das dauert noch ein bisschen. Aber sind wir mal ganz ehrlich.
Dann bist du ihn, oder?
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Danke.
Ja, aber ich meine, das ist halt eine schöne Speed-Alternative für die Seite, ne? Also
stimmt.
Nicht, dass wir da jetzt gerade Bedarf hätten, aber ist ja schön, wenn man Alternativen hat.
Da hast du recht. Bebu ist für mich so ein bisschen der Noah in noch besser.
Ja, der ist, also der, ich glaube, dass der auch ganz happy ist. Und das, also ich finde, man merkt ihm das an. Wie gesagt, Zweikampfquote für einen Offensivmann überragend. Ist manchmal auch so ein bisschen noch wie so ein junger Hund. Ne, verspielt, aber
er macht das gut.
Frischen Wind einfach und eben auch gute Aktionen. Also die, wo war das noch gleich in Wolfsburg, ne? Wo er sich da so klasse durchgesetzt hat auf dem rechten Flügel. War das in Wolfsburg?
Das macht er eigentlich einmal pro Spiel, würde ich sagen.
Genau, auch gestern hatte er so eine Szene, ja, wo er da
überhaupt was, glaube ich,
Hand an sich dran überhaupt nicht hat stoppen lassen, sondern einfach mal
nicht hinfiel, ja.
Genau.
Stimmt,
der das war weiter, ja. Der läuft weiter.
Ja. Ich finde auch, es ist ein guter Typ bisher. Also, es war jetzt nicht so überragend gestern, aber ich finde grundsätzlich ist das ein guter Typ. Und
aber Jakun Nan war zum Beispiel auch nicht immer überragend, aber den haben wir halt trotzdem geliebt. Einfach, weil er vielleicht auch hier und da mal fehlsam war. Ist ja ähnlich auch bei Jiří Steiner. Das ist ja, ich glaube, da hast du hier einen ganz guten Stand, wenn du total engagiert bist, dir aber nicht alles gelingt. Ich glaube, da ist dir hier niemand böse. Also, und der ist ein niedliger Bursche, irgendwie, ich finde den drollig, einfach so. So was Kindliches hat er irgendwie. Naja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung. Ich wollte ihn schon vor einem halben Jahr haben, aber ich habe das für unrealistisch gehalten.
Jetzt haben wir ihn gekriegt und Freiburg hat ihn nicht gekriegt, dafür haben die Kent und wir werden am Ende der Saison sehen, wer was wovon hat. Mareile.
Wir haben mehr davon, weil uns gehört er.
Das stimmt. Das ist absolut richtig und ein riesengroßer Vorteil. Mareile, Tipp.
Also wenn man sagt entweder oder, ist Bebu mit Sicherheit der bessere Transfer.
Ja, das stimmt. Nein, da hast du vollkommen recht. Wenn er einschlägt, ist das definitiv.
Jetzt unterbreche ich dich aber nicht wieder.
So, vierter Versuch. Mareile, wie geht's aus?
Ich mache das jetzt wie der Kölner Kollege und sage, ich wünsche mir ein 4:0 und tippe auf ein 3:1.
3:1. Tobi.
Ja, ich mache das jetzt auch so. Ich wünsche mir ein 3:0, aber ich tippe einfach jetzt, weil es bei den ersten Spielen so gut geklappt hat, auf ein 0:2.
Ach du Schande. Ja, ich wollte jetzt auf 0:3 tippen, weil ich dann den Abend ausgegeben kriege und weil ich, nein, also ich glaube tatsächlich ernsthaft dran, also nein, anders gesagt, ich glaube noch nicht dran, dass wir dieses, das liegt doch auf dem Silbertablett, da greifen wir komplett daneben, abgelegt haben. Also es ist für mich einfach alles perfekt bereitet für, doch wieder nicht. Es ist kein Weltuntergang, wenn wir gegen Köln verlieren, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, gar keine Frage. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich traue dem Braten noch nicht und ich bin wahrscheinlich einfach zu oft dann doch traurig gewesen, wenn man so eine große Chance hatte, wir haben es vorhin angesprochen, Erster zu werden oder ein Mega-Saisonstart aus einem guten
Saisonstart. Ja, aber haben wir ja gemacht
diesmal. Ja, ich weiß nicht. Also ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass wir verlieren. Aber da ich mit dem 1:1 so gut gefahren bin, bei Freiburg tippe ich wieder 1:1 gegen Köln und damit sind wir dann wahrscheinlich am Ende auch alle einigermaßen zufrieden und vielleicht diskutieren wir dann nächste Woche hier, warum wir das zweite Spiel in Folge nicht mehr so schön gespielt haben. Trotzdem noch.
Und warum Bacalords nie ein Tor schießt, würde ich auch gerne nochmal diskutiert haben, aber nicht heute.
Ja, aber er schießt wenigstens. Habt ihr das gemerkt in der zweiten Halbzeit? Die ersten 10 Minuten nach der zweiten Halbzeit, das war ja ein Schussfestival gegen Freiburg, das war der Wahnsinn. Da hat er, ich glaube, 3 Leute haben innerhalb von 5 Minuten draufgehalten von uns. Da ist doch klar, was der Trainer in der Kabine gesagt hat. Schieß doch mal einer. Und dann durften sie alle mal schießen. Naja,
gut. Der Backer trifft Sonntag.
Nee. Ja, der Backer schießt nämlich wirklich gar nicht mal so weit vorbei. Immer. Also wenn er das dann mal macht, ne? Das ist meistens immer relativ eng und finde ich ein bisschen schade, weil er wirklich so viel Drive hat und die Schüsse eigentlich auch gut sind.
Ja, vielleicht.
Der überrascht mich seit einem Jahr komplett, das muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Geiler Typ, oder?
Ja, in der Vorbereitung letzte Saison dachte ich, Alter, den kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Und was hat der mich Lügen gestraft? Darf ich nie wieder sagen sowas. Also großartiger Typ und Spieler, wunderbar.
Ja, finde ich auch. So wie schön. Ihr wart wunderbar. Also ihr beide und Axel Goldmann natürlich auch. Ja. Das war ganz wunderbar heute und hat mir sehr viel Spaß gemacht. nächste Woche.
Das sagst du auch jedes Mal doch.
Ja, und das ist tatsächlich, das ist meine Catchphrase und ich hau die jede Woche raus und sie stimmt jede Woche. Nein, das stimmt nicht, aber diese Woche stimmt's wirklich. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Und nächste Woche sprechen wir über das Spiel gegen Köln und dann schauen wir voraus auf das Spiel gegen Gladbach. Ist das so? Ist schon Gladbach danach?
Ja, und das ist hart.
Egal, okay, so weit sind wir noch nicht. Ja. Nein, so weit sind wir noch nicht. Außerdem fahre ich dahin und ich habe jetzt ja eine Auswärts-Siegesserie von einem Spiel und dann kann die ja nicht gleich wieder zu Ende sein, nachdem ich irgendwie 12 Jahre auf den ersten Auswärtssieg gewartet habe. Ich darf ja wohl sehr bitten. Das war's für diese Woche. Ich danke Axel Goldmann, Mareile Ide und Tobias Krause. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und wir hören uns gerne nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.